Hätten wir uns auch gewünscht, als wir vor vielen Jahren zusammen nachts um 12 hier in Haiger aufgebrochen sind, zu einer Tour auf der Isar. Wir waren mit 9 Kanus, mit vielen motivierten Menschen und sind abends losgefahren, kamen morgens total übermüdet unten an der Isar an. Es war leider regnerisch, über dem Tal hing Nebel. Okay, auf der Schattenseite des Lebens. Okay, wir waren, wie gesagt, kamen dort morgens an, völlig übermüdet und es war kalt, nass und völlig unfreundlich. Das sind die Momente, wo man sich fragt, warum mache ich das eigentlich? Nachdem wir mit Isarwasser Kaffee gekocht hatten und ein paar Tassen getrunken hatten, ging es uns besser und wir sind losgefahren. Eine Tour, die ich bis heute nicht vergessen habe, weil sie beeindruckend war. Eine Tour, wo wir ganz unterschiedliche Sachen kennengelernt haben. Die Isar ist ein fantastischer Kanufluss. Es gibt Strecken, die habe ich Genussstrecken genannt. Man sitzt im Kanu drin, man staunt einfach über die Landschaft, man staunt über dieses klare Wasser, man kann Fische beobachten, da stimmt alles. Und dann gab es Momente, dann fing es an zu rauschen. Und in dem Moment, wo es anfing zu rauschen, dann haben wir natürlich geguckt, was kommt auf uns zu. Und dann haben wir festgestellt, die nächsten Stromschnellen sind nicht weit. Und diese Stromschnellen, die waren herausfordernd. Einmal waren die Wellen ziemlich hoch und wir haben versucht, so ein bisschen zu mogeln, ein bisschen an der Seite vorbei. Marco war mein Co-Pilot in solch einem Kanu und auf einmal fanden wir uns in einem wirklich fantastischen Fahrwasser drin. Ungefähr so groß wie das Rondell hier vorne. Und wir fuhren und fuhren und fuhren. Immer im Kreis. Das war Kehrwasser. Die Wellen waren daneben, der Fluss ging daneben weiter. Aber wir hätten tagelang uns in diesem Wasser bewegen können, ohne dass wir einen Handschlag machen mussten. Wir haben uns dann entschieden, wir müssen alles dran setzen, zurückzugehen in die Strömung. Das wird abenteuerlich, aber wir probieren es. Und haben es geschafft. Und dann kam eine ganz langgezogene Strecke. Wirklich deutlich länger als das ganze Gelände hier. Mit sehr hohen Wellen in einer Linkskurve. Und dann sind die Wellen auf der rechten Seite. Da sind wir dann gefahren. Wir haben gesagt, diesmal nehmen wir die Wellen richtig mit. Es hat Spaß gemacht. Bis das Bäume kamen, die oben drüber hingen. Und wir uns zur gleichen Zeit zur gleichen Seite geneigt haben. Das kam nicht gut. Denn als nächstes befanden wir uns im Wasser drin. Und haben versucht, noch irgendwo den Überblick zu behalten. Wo ist unser Kanu? Wo sind die Tonnen, wo ich meinen einzigen warmen Pullover schnell eingepackt hatte? Wo sind die Paddel? Und wo ist unser Co-Pilot? Also immer auch geguckt, dass wir einander nicht verloren haben. Und es trieb uns ziemlich lange durch diese Wellen durch, bis wir endlich wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Das war diese Tour. Und als ich mir das nochmal Revue passieren habe lassen, habe ich gedacht, ein wunderschöner Vergleich für die heutige Predigt. Nochmal ganz kurz, es gibt verschiedene Ebenen. Das eine ist ich als Heinz bei dieser Kanufahrt. Das zweite war die Ebene der Kanu-Mannschaft, Marco und ich. Und das dritte war die ganze Mannschaft, die 9 Kanus, dass wir das mit im Blick behalten. Wie gesagt, es ist jetzt keine Anleitung zum Kanufahren, sondern es ist eine Veranschaulichung dessen, was ich heute gerne rüberbringen möchte. Bei der Isar hatten wir einen Startpunkt, hatten eine Positionsbestimmung so ungefähr und hatten ein Ziel, wo wir hin wollten. Nach 3 Tagen wollten wir in München sein. Jetzt kommt der Vergleich und da hoffe ich, dass ich euch mitnehmen kann. Denn jeder von uns ist doch auf einer Reise. Eine Reise, die begonnen hat an einem Tag, den wir mit unserem Geburtsdatum bezeichnen, unser Geburtstag. Und seit dieser Zeit sind wir unterwegs. Manchmal ist es nicht so ganz einfach, den Standort zu bestimmen, wo sind wir im Moment, die Position. Und manchmal tun wir uns ganz schön schwer, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und wie kommen wir dorthin? Wenn wir unser Leben betrachten, stellen wir fest, es hat viel Ähnlichkeit mit der Kanutour. Es gibt Genussstrecken. Strecken, wo wir den Eindruck haben, es stimmt alles. So ein perfekter Tag wie heute. Der Sommer ist da, Lockdown ist so gut wie vergessen und wir sind wieder voller Hoffnung. können Urlaub buchen, alles ist fast perfekt. Du hast deinen Lehrvertrag in der Tasche, du hast dein Abi hinter dir, du bist von Freunden umgeben, du findest Anerkennung, deine Ehe läuft gut, ihr freut euch über eure Kinder. Kurzum, wir genießen das Leben mit seinen Sonnenseiten, die Genussstrecken. Auch als Gemeinde sehen wir derzeit wieder erwartungsvoller in die Zukunft. Das ist heute so eine Art Restart hier, wo wir wieder wirklich beieinander sind, miteinander sprechen können, miteinander singen können. Das hat was. Aber dann stellen wir fest, oder einige stellen fest, bei mir ist im Moment überhaupt keine Genussstrecke. Ich befinde mich eigentlich in so einer Art Kehrwasser drin. Ich habe den Eindruck, schon seit längerer Zeit dreht sich mein Leben auf der Stelle. Ich versuche zu paddeln, ich versuche voranzukommen, aber irgendwie klappt es nicht wirklich. Und so richtig Mut, wieder in die Strömung hineinzugehen, habe ich nicht, denn da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Dann hören wir, andere Strecken sind da, wo wir das Rauschen hören, wo wir die Stromschnellen irgendwo erkennen und wo wir wissen, es kommt herausfordernde Zeiten auf uns zu. Die bange Frage, wird es gut gehen oder wird es nicht gut gehen? Und dann gibt es durchaus die Stellen, wo Einzelne feststellen, ich bin gekentert. Mir steht das Wasser bis zum Hals und ich hänge in dieser Sache drin und ich komme nicht wirklich raus. Es ist ein komisches Gefühl, wenn man keinen Boden unter den Füßen hat. Es ist ein komisches Gefühl, wenn man Mühe hat, den Kopf über Wasser zu halten und die nötigsten Dinge im Blick zu behalten, so wie wir versucht haben, Kanu und alles noch beieinander zu halten. Wo können wir anlanden? Wo sind die anderen? Und im Extremfall, wie überlebe ich die Strecke, die ich gerade durchmache in meinem Leben? Und wohlgemerkt, an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, nicht jede Kenterung ist selbst verschuldet. Als wir vor Mittwoch vor einer Woche diesen Missionsvortrag hatten von dieser Arbeit von Himalayan Life, kam an dem Morgen die Nachricht, dass die Schule, in die 4 Jahre Aufbauarbeit geleistet worden war, genau in dieser Nacht von einer riesigen Flutwelle im Prinzip weggespült worden war. Katharina und Matthias standen noch ziemlich unter Schock, und es hat uns wirklich tief berührt, diese Erfahrung, da passiert etwas und auf einmal brechen unsere Sicherheiten weg. Ich habe jetzt versucht, Leben ein Stück weit mit dieser Kanutour zu vergleichen. Ich hoffe, es gelingt dir, dich darauf einzulassen, mitzugehen. Und heute ein Stück zu schauen, wo bin ich, wo stehst du und auf welches Ziel geht es hin? Und wie kriegen wir dieses Ziel wirklich, wie können wir es definieren und wie kommen wir hin? Ein Navi ist auf Satellitenempfang angewiesen. Und wenn wir einen Blick auf unser Leben werfen, dann sind wir auch darauf angewiesen, dass wir Positionsbestimmung von einer höheren Warte aus bekommen. Der Wind ist herausfordernd hier mit den Blättern. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass Gott uns durch seinen Geist heute hilft, Positionen zu bestimmen und auch Ziele neu zu definieren. Die Grundlage meiner heutigen Predigt steht im Epheserbrief. Ich habe 4 oder 6 Verse aus dem Kapitel 1 und einen Schlüsselvers aus Kapitel 2. Ich fange mit dem Schlüsselvers aus Epheser 2, Vers 10 an. Da schreibt Paulus an diese Gemeinde, übrigens einen Brief, der richtig gut tut. Ein Brief, wo eine enorme Dynamik drin ist. Ein Brief, der sich lohnt, einfach auch mal am Stück gelesen zu werden. In diesem Kapitel 2, Vers 10 schreibt Paulus, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. In der neuen Genfer Übersetzung wird der zweite Teil so übersetzt, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Andreas Zufall, ein Freund von mir, ist Schreiner. Und für seine Meisterprüfung musste er ein Möbelstück anfertigen. Dieses Möbelstück ist ein Unikat, ein Meisterstück. Es gibt kein zweites Teil auf der Erde, was genauso ist. Und ich weiß, dass er viele Stunden da investiert hat und ganz viel Kreativität darin steckt. Das ist eine starke Botschaft, wenn Paulus schreibt, in Jesus Christus sind wir Unikate Gottes. Du und ich, wir sind ein Unikat. Wir gleichen uns nicht, sondern Gott hat bei jedem Einzelnen investiert. Bei jedem Einzelnen eine Planung gemacht, bei jedem Einzelnen einfach mit Leidenschaft her geplant und ins Leben gerufen. Genial. Und an diesem Prozess war Jesus beteiligt und der Heilige Geist ebenso. So wie am Anfang auch, als Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Auch da ist Vater, Sohn und Geist eine Einheit. Die Botschaft ist, du und ich sind gewollt. Unabhängig davon, ob unsere Eltern das auch so gesehen haben oder nicht. Das ganz große Ja Gottes steht über deinem und meinem Leben. Er hat dich und mich gewollt und dich und mich einzigartig geschaffen. Und er freut sich über dich und er freut sich über mich. Und er hat uns mit einer bemerkenswerten Grundausstattung ausgestattet. Mit einem Körper, mit dem wir uns bewegen können, mit dem wir unser Leben wahrnehmen können, in dem wir wohnen, mit 5 Sinnen. Mit Gefühlen, mit einem Verstand, mit Interesse, mit Neugier, mit speziellen Fähigkeiten und. Und das Ganze ist erst der Anfang gewesen. Gott hat noch viel mehr mit uns vor, als wir uns überhaupt vorstellen können. An seinen Freund Timotheus schreibt Paulus im 2. Timotheus 1, Vers 9, Gott hat uns gerettet und berufen, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Das heißt, neben dieser Schöpfung, hat er weitere Pläne. Er hat gesagt, ich will dich berufen, ich will dich haben, du sollst zu mir gehören, zu dem Volk Gottes, was weltweit eine große Gemeinschaft darstellt. Im 1. Kapitel des Epheserbriefes schreibt Paulus in Vers 17, das ist ein Gebet übrigens für die Epheser und es ist interessant, was er betet. Er sagt, ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Durch den Heiligen Geist, den Gott, der Geist des Vaters und der Geist des Sohnes ist, offenbart sich Gott in unser Leben hinein. Und er gibt uns durch seinen Geist Weisheit und zeigt sich selbst, offenbart sich selbst, damit wir ihn erkennen können. Ich liebe Lobpreis. Lobpreis ist eine Zeit, wo wir besonders auch darauf warten, dass wir Gott begegnen, dass er sich offenbart. Und wenn wir das erleben, dass wir ihn anbeten und dass er sich zeigt, das sind Momente, die wir einfach nicht so schnell vergessen. Es ist eine starke Form von Glück. Das Gebet an die Epheser geht weiter. In Vers 18 schreibt Paulus, er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet. Das ist eine wunderschöne Formulierung. Er gebe euren Herzen erleuchtete Augen. In dem Buch Der kleine Prinz, da ist dieser legendäre Spruch drin, man sieht nur mit dem Herzen gut. Von innen heraus sehen, erleuchtete Augen haben, das ist etwas, was wirklich bewegend ist und was uns zutiefst auch erfüllt. Es ist eine Hoffnung, die sich da breit macht. Diese Hoffnung, dass ich zu Gottes Familie gehöre. Diese Hoffnung, dass ich diese Privilegien, die ich damit habe, dass ich Gott selbst, den allmächtigen Gott, dass ich ihn Vater, sogar Papa nennen darf. Das hat mein Leben total verändert und ich weiß, dass das wirklich Auswirkungen hat, tagtäglich. Das ist genial, auf was wir zurückgreifen können. Und auch meine Zukunft ist gesichert, weil Gott mir als Erbe das ewige Leben versprochen hat. Wir werden nachher ein Lied hören, das heißt Ewigkeit. Das ist ein Lied, wo ich immer wieder auch Gänsehaut bekomme, weil es so eine packende Sache ist, so ein wunderschönes Lied. Das Gebet geht noch weiter. Diese erleuchteten Augen des Herzens lassen uns erkennen, Vers 19, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Und jetzt kommt ein Vergleich. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Das ist ein Vergleich, den muss man erstmal überhaupt fassen. Ich fasse kurz zusammen. Gott will nicht nur unser Schöpfer sein, sondern dauerhaft mit uns Gemeinschaft haben. Er hat uns in die Kindschaft hineinberufen, so wir denn uns berufen lassen. Ich, Heinz, durfte ein Kind, ein Sohn des Höchsten werden. Und wie gesagt, das hat mein Leben komplett auf eine andere Spur gebracht. Und dann kommt dazu, dass Gott in seinen Kindern mit dieser gleichen Kraft wirken will, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat. Ich habe den Eindruck, da bin ich am Buchstabieren. Wie kann ich an diese Kraft noch stärker, oder wie kann ich dieser Kraft noch stärker Raum in meinem Leben geben? Wie kann ich sie noch stärker erfahren? Ein sehr tröstendes Beispiel ist die Speisung der 5000. Da ist ein Junge dabei mit 5 Broten und 2 Fischen. Menschlich gesehen, die Jünger sagen es auch, es reicht nicht. Und das wird zur Verfügung gestellt und alle werden satt und es ist sogar noch übrig. Das heißt, das, was ich habe, was ich einbringen kann, wird von Gott multipliziert. Und das ist das Nächste, dass ich mit einem genialen Auftrag ausgestattet bin, dass ich berufen bin, in einen Masterplan hineinzutreten, den Gott für mich vorbereitet hat. Geschaffen und berufen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er vorher bereitet hat, damit wir unser Leben danach gestalten. Es ist für mich eine ganz tröstende Angelegenheit, dass ein anderer, zu dem ich Vertrauen habe, ein anderer, der kompetent ist, ein anderer, dessen Charakter gut ist, ein anderer, der in mein Leben investiert ohne Ende, dass er für mich in meine individuelle Individualität hinein einen Masterplan entwickelt hat, der auf mich zugeschnitten ist. Und dass er einen Masterplan hat, der auf dich zugeschnitten ist. Er kennt dein Herz, er weiß, wie du tickst, er weiß, welche Begeisterung in dir sich breit machen kann, wenn die richtige Stelle angesprochen wird. Er weiß, wo dein Schmerz ist, er weiß, wo wirklich dein Herz schlägt. Und er hat uns vorbereitet, in einen Masterplan hineinzugehen, damit unser Leben gelingt. Und er gibt uns zu dieser Berufung hinzu, gibt er uns noch seine zusätzlichen Gaben des Heiligen Geistes, die Charismen, die Gnadengaben. Das heißt, wir sind ganz breit aufgestellt. Kein einziger unter uns, der nicht in irgendeiner Art und Weise ein ganzes Bündel davon bekommen hat. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dass Gott enorm viel uns anvertraut hat, dann, denke ich, fangen wir an zu staunen. Ich konnte es immer nicht richtig fassen, dass Gott sich über mich, ich habe mich immer als klein, minderwertig empfunden, dass Gott mich wirklich haben will, dass Gott mich ausgestattet hat mit Dingen, die vielleicht gar kein anderer so direkt hat, dass ich mich entfalten durfte in seiner Nähe, dass er Werke für mich vorbereitet hatte, in die ich hineintreten konnte. Ich habe schon mal erzählt, als ich 25 war, wurde ich in Jungscherarbeit berufen. Die Berufung war alles andere als legendär. Es war einfach die Anfrage einer Mutter, die sagte, es ist eng in der Jungscher, kannst du dir nicht vorstellen, mitzumachen. Ich hatte nie Jungscherarbeit bis dahin kennengelernt und gemacht. Und ich habe 22 oder 23 Jahre lang mich dort investieren können und habe festgestellt, das, was Gott in mich hineingelegt hat, die Begeisterungsfähigkeit, diese Sehnsucht, ich wollte immer schon gerne mal Kanu fahren, ich hatte nie eine Chance. Dann sind wir mit der ganzen Gruppe unterwegs gewesen und haben Dinge erlebt, Zeltlager erlebt. Und wenn wir dann am Schluss als Letzter vom Platz gefahren sind, mit dem Hänger hinten dran, meistens von Lotters der Hänger, und wenn der dann noch voll war mit den letzten Mülltüten, dann waren wir todmüde und unsagbar glücklich. Weil einfach der Gedanke da war, oder diese Gewissheit, an der richtigen Stelle gewesen zu sein. Von Gott wirklich vorbereitet und dann in diesen Werken zu leben, das ist Glück. Es gibt dieses schöne Bild von Tiki Küstenmacher. 3 Männer, die nebeneinander auf dem Boden hocken und Steine bearbeiten. Der erste sagt, ich behaue Steine. Der zweite sagt, ich arbeite an einem Spitzbogenfenster. Und der dritte sagt, ich baue eine Kathedrale. Und ich wünsche euch so sehr, euch mit hineinnehmen zu lassen in die Vision, die Gott für euer Leben hat. Dass es viel mehr ist, als einfach nur Steine zu behauen. Täglich zu malochen, eure Arbeit hier in der Gemeinde vielleicht auch in großer Treue, aber immer in einer etwas depressiven Grundhaltung zu machen. Das wäre zu schade. Gott hat viel mehr vor. Mein Bruder Herbert und seine Frau Martina wurden von ihm in Mission berufen. Sie sind 10 Jahre in Nepal gewesen. Das hat Auswirkungen bis heute. Auf ihre Kinder, auf meine Kinder, denn dadurch, ohne das wäre Katalin heute nicht dort, schon seit so vielen Jahren. Gott wirbt um uns. Er verdonnert uns nicht zur Mitarbeit. Aber er sagt, du, das Beste, was dir passieren kann, Glück in einer Art und Weise, wie du es niemals irgendwo durch irgendwelche Güter bekommst. Glück in dieser erfüllenden Form findest du, wenn wir zusammenarbeiten, wenn du in den Plan hineintrittst, den ich für dich habe. Lass dich darauf ein. Meine Empfehlung als 70-Jähriger, du hast nur ein Leben. Als 70-Jähriger ist man geneigt, schon mal immer wieder auch mal zurückzublicken und zu sagen, was hat mein Leben ausgemacht? Wofür habe ich gelebt? Und ich stelle es mir tragisch vor, wenn man am Ende sagen muss, ich habe falsche Schwerpunkte gesetzt, ich habe falsche Prioritäten gehabt. Ich habe diesen Masterplan nicht begriffen. Und deswegen diese Predigt heute zu diesem Thema. Lass dir von Gott deine Position ganz neu zeigen, wo du stehst. Wenn du im Kehrwasser im Moment fährst, komm raus. Wenn du gekentert bist, lass dir von anderen helfen, einfach wieder ins Kanu zu kommen. Das haben wir auch gegenseitig gemacht. Ich habe einmal eine völlig frustrierte Kanupilotin vom anderen Ufer gerettet, habe sie rübergebracht. Sie ist, glaube ich, nie wieder in den Kanu eingestiegen, aber sie stand dort und war völlig aufgelöst, weil nachdem sie so oft gekentert war. Dieser Masterplan Gottes setzt voraus, dass wir ihn kennen. Dass wir davon überzeugt sind, dass er Gutes für uns hat. Dass wir davon überzeugt sind, dass er uns nicht ausbeutet. Dass wir davon überzeugt sind, dass er im Grunde genommen ein tiefes Glück in unser Leben hineingeben will, was wir über diese Art und diese Schiene erleben werden. Ich habe ja gesagt, es gibt verschiedene Perspektiven dieser Fahrt. Das war jetzt die Perspektive, die ich als Heinz hatte. Die Perspektive, die wir als Kanu-Mannschaft hatten, war, wir waren nicht alleine im Kanu. Immer wenn Stromschnellen wieder hörbar waren, hat sich einer aufgerichtet und geguckt und wir haben uns abgesprochen. Wo fahren wir her? Wie kommen wir da durch? Wir haben den Respekt vor der Strömung geteilt und wir haben unsere Begeisterung geteilt über die wunderbaren Dinge, die wir erlebt haben. Wir haben uns Mut gemacht, das Kehrwasser wieder zu verlassen. Und wir haben aufeinander aufgepasst bei der Kenterung, dass der andere wieder sicher ins Kanu kam, dass keiner auf der Strecke blieb. Such dir Menschen, die den Hunger nach Leben haben, den Masterplan Gottes mit dir zu teilen. Such dir Menschen, die mit dir gehen. Eine kleine Gruppe, eine kleine Kanu-Mannschaft. Das kann deine Ehe sein, das kann euer Hauskreis sein, das kann eine Gebetspartnerschaft sein. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber geh auf andere zu und frag sie, denn viele sind auf der Suche. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich mit Einzelnen spreche. Fordert euch gegenseitig heraus und nehmt die Reise eures Lebens gemeinsam in Angriff. Und dann kommt noch die ganze Gruppe dazu. Wir waren ja mit 9 Kanus unterwegs und wir haben uns abends, wenn wir gemeinsam angelandet sind, wir waren 3 Tage unterwegs, natürlich ausgetauscht, unterwegs schon, uns getroffen, zusammen gegessen. Und da war so eine Begeisterung dabei und natürlich auch eine gewisse Rivalität. Wer ist wie oft gekentert und wer hat es geschafft, ohne Kenterung über die Runden zu kommen? Es war schön. Wir hatten ein gemeinsames Ziel und wir haben einander geholfen. Gemeinsam an diesem Tagesziel angekommen zu sein, gab uns auch die Sicherheit, dass wir als Gruppe wirklich zusammengehören. Und ich denke, an dieser Stelle möchte ich jetzt uns als Gemeinde ansprechen. Gott hat Werke vorbereitet, damit wir sie als Gemeinde umsetzen. Das Bild des gemeinsamen Fahrens gilt auch hier. Wir haben eine Vergangenheit. Wir haben in der Vergangenheit Genussstrecken erlebt. Manchmal haben wir auch den Eindruck gehabt, dass wir uns im Kehrwasser befinden. Und manchmal haben wir den Eindruck gehabt, dass auch Kanus gekentert sind. Und nicht jedes Kanu, nicht jede Mannschaft haben wir dazu gewinnen können, weiterzufahren. Das sind die schmerzhaften Erinnerungen. Aber Gott gibt uns als Gemeinde auch diesen Auftrag. Ich habe einen Masterplan für Gemeinde Haiger-Schiller-Straße. Es ist wichtig, dass ihr ihn erkennt. Es ist wichtig, dass ihr hört, dass ihr diese erleuchteten Augen des Herzens habt. Dass wir im Namen Jesu wirklich sehen, wo will Gott uns als Gemeinde gebrauchen? Wo will er dich auch innerhalb dieser Gemeinde gebrauchen? Lass dich von ihm wirklich berühren. Und dann, dass wir dann als Mannschaft zusammenstehen. Ich möchte noch einen Vers bringen, der mich ganz stark angesprochen hat, nämlich in Kapitel 1, Vers 22 und 23. Da schreibt Paulus am Ende seines Gebetes: Alles hat Gott ihm, nämlich Jesus, zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Das ist eine starke Aussage. Wenn wir das Neue Testament lesen und sehen, was Jesus für ein Magnet war, für Menschen, die einfach gekommen sind, weil sie Befreiung, Heilung, Hilfe erlebt haben, Gnade erlebt haben, wenn diese Fülle Jesu in unserer Gemeinde wirksam wird, dann werden Menschen gerne kommen. Und ich wünsche mir das als Vision für unsere Gemeinde. Ich habe etwas erlebt, was hat mich sehr bewegt. Ich musste mit meinem Wohnwagen zum TÜV und hatte das Gespann am Abend, der Wohnwagen steht im Garten, habe es schon rausgefahren, oben an die Straße gestellt, damit ich am nächsten Morgen einfach direkt losfahren kann. Komme am nächsten Morgen raus, nehme die Fernbedienung meines Autos, will öffnen und es tut sich überhaupt nichts. Ich hatte leider den Stecker für die Hängerkupplung drin gelassen und vergessen, dass der Kühlschrank des Wohnwagens auf Batteriebetrieb stand. Mein Auto war komplett, die Batterie des Autos war komplett leer und mein Auto hatte keinerlei mechanische Stelle, wo ich reinkommen konnte. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Das Googlen im Internet war sehr unerquicklich und schließlich habe ich dann die Werkstatt erreicht und dann sagte mir der Mann, der eigentlich den Wohnwagen hätte prüfen sollen, es gibt einen Schlüssel und ich verrate Ihnen auch, wo Sie das Schloss dazu finden. Und ich konnte mein Auto aufschließen und die Batterie an das Ladegerät hängen und dann nach einigen Stunden wieder fahren. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir als Gemeinde brauchen den Schlüssel dafür. Warum? Alles sieht gut aus, perfekt, und es sieht aus, als könnten wir jederzeit losfahren und es tut sich so wenig. Zu sehen, Herr, wo ist der Schlüssel? Wie können wir aufschließen? Und wie kann dein Geist so stark wieder in uns wirken, dass wir dann auch den Motor starten können? Die komplette Ausstattung, die du uns gegeben hast, auch nutzen können. Wenn du und ich nach dem Masterplan Gottes leben werden, wenn deine und meine Kanu-Mannschaft und wenn unsere ganze Gemeinde als ganze Mannschaft den Platz einnehmen, den Gott vorbereitet hat, uns vom Heiligen Geist erfüllen und führen lassen, dann wird auch die Kraft der Auferstehung sichtbar werden. Und wir werden gemeinsam über die Fülle staunen, mit der unser wunderbarer Herr unter uns lebt. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, zeig uns den Schlüssel, wie wir als Gemeinde ganz in deiner Fülle leben können. Wie du als Herr und Haupt in dieser Gemeinde so präsent sein kannst, wie zu deinen Lebzeiten auf Erden. Lass uns erkennen, wie dein Geist uns leitet und uns deine Vollmacht verleiht, auch Rettungsboote für verlorene Menschen zu sein. Vater, öffne die Augen unseres Herzens. Lass uns dich erkennen, damit wir Angst und Misstrauen überwinden. Lass uns begreifen, dass wir nur gewinnen können, wenn wir in deinen Masterplan hineintreten. Zünde du dein Feuer in unseren Herzen neu an oder wieder an. Lass uns das Glück erleben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und dabei über dein Eingreifen zu staunen. Danke, dass du uns, jeden Einzelnen, auch mich in deine große Vision und Aufgabe einbindest. Du gibst unserem Leben eine erstaunliche Bedeutung. Du nutzt uns nicht aus, ganz im Gegenteil. Du investierst und beschenkst. Und so bitten wir dich besonders für die, die müde geworden sind, die, die die Hoffnung verloren haben, die, die am liebsten alles hinwerfen würden. Vater, erfrische sie, fülle sie mit neuer Hoffnung, neuer Kraft und lass sie deine Nähe und Zuwendung mit allen Sinnen erleben. Vater, wir rechnen mit deinem Eingreifen, mit deinem Handeln bei uns hier, auch heute an diesem Tag, und wir danken dir dafür. Amen.